Moin, moin. Logbuch stand 92.248 Euro pro Bitcoin. Das ist jetzt unser neues Maß. Wir reden nicht mehr vom Datum, sondern einfach nur noch den Preis des Bitcoin. Das ist viel, viel akkurater, viel besser. Ansonsten haben wir den 24. November. Es ist fast Dezember. Das Jahr ist fast vorbei. Und es ist dunkel draußen, obwohl es erst 17.08 Uhr ist, was auch klassisch typisch für diese Zeit im Jahr ist, was auch völlig okay ist. Und jetzt sitzen wir hier und sind beide wahrscheinlich platt des Todes, aber hey, man tut, was man tun muss.
Wir sind da. Nach einer kleinen Woche Pause sind wir wieder am Start. Es war so witzig, weil es sah so aus, als hättest du bei der Unmod-Hetze quasi so nach rechts immer geguckt. Kennst du so YouTuber und Streamer, die quasi so, früher war das mal trendy, dass sie so ihre Abo-Zahlen quasi in so einer Analoguhr sozusagen hatten, die so mitlief. So ein bisschen, weißt du, was ich meine? So ein Zähler. Ja, ja. Das klang gerade so, als hättest du so ein Ding quasi für den Bitcoin-Kurs.
Tatsächlich habe ich oben rechts Dings so ein Widget, wo einfach die zwei Assets, die ich halt dargestellt sind.
So sah es aus.
Ja, genau. Ich gucke einfach so, ich schiele einfach so rüber.
Ja. Jetzt sind Kunden von dir denken dann immer so, okay, er muss da irgendwie sehr wichtige Informationen stehen haben für uns. Aber eigentlich ist es immer nur die Kurse.
Vielleicht ist das so, ja. Ich würde es jetzt nicht bejahen, aber ich will es auch nicht verneinen.
Schrödingers Bitcoin. Es geht. Wie war deine zwei Arbeitswochen jetzt so ein bisschen? Wir hatten ja so ein bisschen pausiert, weil du im Hustle-Mode warst. Wie war's?
Ja, wie der William von Love Island VIP auch gesagt hat, ich bin Hustler.
Ah, das habe ich sogar auch gesehen.
Ich habe es auch nicht auf Bauch tätowiert. Kommt vielleicht noch, mal schauen. Mm. Ist es mal wieder eine dieser Zeiten, glaube ich.
Wilson, oder? Nicht William.
William? Wilson? Irgendwie so. Wilson, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das andere klingt zu edel. Ja. Für so einen Hamburger Hustler. Es ist, glaube ich, wieder eine dieser Zeiten im Leben von kleinem Unternehmen, wo man weiß, okay, jetzt wird einfach Arschbacken zusammengekniffen und einfach durchgeballert. Was du halt merkst, was glaube ich alle merken, ist, dass die meisten unserer Kunden verkaufen Dinge fürs tägliche Leben. Keine Ahnung. Mhm. Irgendein Deo, Schreibtische, Klamotten, Schminke, Skincare, Schuhe, weiß ich nicht.
Alles, was wir auf Instagram so täglich sehen.
Alles Mögliche halt. Ne? Aber das sind halt Dinge, die man sich so halt kauft, dann nicht kauft. Und jetzt kommt natürlich die super heiße Zeit im Jahr. Es ist kurz vor Black Friday. Seit Wochen ist irgendeine Black Pre-Sale-Aktion und Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt, die meisten Leute kaufen jetzt eh gerade Sachen ein. Und Fun Fact, habe ich glaube ich schon tausendmal gesagt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Die meisten Menschen haben im Herbst Geburtstag.
Das ist noch nie jetzt. Also ich glaube, das habe ich noch nie gesagt.
Statistisch gesehen haben mehr Leute eher im Spätsommer Herbst Geburtstag als im Frühling im Sommer. Woran das liegt, weiß ich nicht. Kann man nicht spekulieren. Aber bedeutet, es ballt sich so dieser ganze, ich sag mal, Geschenkekonsum für andere, für sich, ne? Aber primär für andere, ballt sich so jetzt auf diese Jahreszeit so. Konzentriert sich halt extrem. Heißt, die ganzen Kunden sind halt.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja, natürlich.
Also, bevor du jetzt zu den Kunden kommst, weil das fand ich mich spannend. Ich war gestern auf so einer Lehrerfeier, kann ich dir gleich von erzählen. Und da hat eine Kollegin mir gesagt, dass sie so erschrocken darüber ist, dass sie jetzt gesehen hat, dass selbst so ein Black Friday quasi in diese Sales die Leute nicht mehr vom Ofen hervorlocken, weil alles eh so günstig ist quasi. Also, ihre, es war vor allem im Modesektor so, dass sie meinte, keine Ahnung, die Leute, die Kids, also es war so ein bisschen diese, sie war jetzt nicht besonders konstruktiv formulierte Kritik, sondern es war halt so, ja, die Kinder kaufen ja eh nur noch bei Temu und so im Scheiß, da kriegen die eh alles günstig, jetzt habe ich gesehen, so selbst mit so Black Friday und so kauft eh keiner mehr irgendwelche Sachen und so weiter und so fort. Deswegen, und weil du es gerade so gesagt hast, hast du da Statistiken gesehen, weil gerade in deiner Branche so, dass Black Friday trotzdem noch zieht, diese Pre-Sales und so, oder hast du eben auch gesehen, dass es eher weniger geworden ist sozusagen, oder ist das einfach
knallt voll durch? Also,
gut, das habe ich gefragt, ja,
ich bin mir nicht sicher. Man darf halt nicht von sich auf andere schließen, ne, und einfach nur, wenn man einfach durch die Stadt geht, zum Beispiel, und man guckt links und rechts, was es überhaupt für Geschäfte so gibt. In 90% der Läden würden du und ich wahrscheinlich niemals einkaufen, das interessiert uns nicht und das ist komplett egal. Aber es gibt Menschen, die kaufen sich halt einen Schnellkochtopf für 7.000 Euro. Keine Ahnung. Es gibt Menschen, die kaufen sich halt eine Handtasche für, weiß nicht, für 700 Euro. Keine, also, was ich damit sagen will, ist einfach, die ganze, nur weil Temu jetzt in den App-Store-Charts irgendwie ganz weit oben, heißt das nicht, dass alle das ausschließlich machen. So. Und ich glaube, auch wenn die eigene Beobachtung da vielleicht abweicht, ist es immer noch so, dass Black Friday und halt die Weihnachtszeit einfach der, wie soll ich sagen, die Zeit ist, wo halt am meisten Umsatz mitgemacht wird. Und du hast halt auch den Druck, weil halt alle halt eben kaufen wollen und müssen, weil halt die Zeit jetzt gerade ist, um halt die Weihnachtsgeschenke zu holen. Und halt alle wiederum gleichzeitig auch Angebote machen, bist du irgendwie gezwungen, da irgendwie entweder mitzumachen oder du schaffst es, dich als Brand halt so zu positionieren, dass du dem Ganzen komplett entweichst und da bist du aber halt konsequent das auch durchziehen. Aber ja, ich beobachte da keinen.
Okay, das heißt, so eure Kunden sozusagen im Sinne von, da merken die keine Einbußen jetzt auf das bezogen, sozusagen auf Black Friday, dass man so gehofft hat, dass so dieser, das passt alles, das ist so alles wie immer so ein bisschen. Also
das ist alles quasi wie immer geil, aber halt, ja. Das ist so, glaube ich, der Grundtenor, der halt grundsätzlich halt gilt, ist, du hast halt einfach weniger freies Budget für solche Dinge, weil halt eben deine Lebenshaltungskosten einfach höher geworden sind und die Gehälter halt nicht so nachziehen. Das heißt, was man halt schon merkt, ist, dass halt viele sagen, yay, das ist immer noch voller Boom gerade so. Wenn du jetzt mal deinen Jahresumsatz nimmst, hast du immer noch so eine Anomalie quasi um die Zeit. Aber die ist jetzt nicht mehr so krass, wie sie vielleicht vor Jahren halt noch war.
Okay.
Und das macht halt trotzdem was mit deiner Planung. Und da merkst du halt schon, dass jetzt einfach so insgesamt, und das habe ich jetzt auch in meinem, ich sag mal, Side-Hustle, in Anführungszeichen, gemerkt, wo du halt merkst, so, wenn du sprichst halt mit den Leuten und die sagen dir halt, ja, wir fahren halt gerade Kosten runter. Und das ist halt so ein Standard quasi. Das ist so der Grundtenor, der halt überall herrscht. Das ist okay, man geht jetzt nächstes Jahr rein und man guckt, wie kann ich halt quasi im nächsten Jahr sicherstellen, dass, wenn das nächste Jahr wieder quasi erwartend, also wieder so schwach verläuft, in Anführungszeichen, wie das aktuelle Jahr, obwohl es halt zu Black Friday und Weihnachten halt immer noch diesen Boom gibt, aber halt nicht mehr so krass. Was muss ich vielleicht in meiner Koststruktur, in meinem Unternehmen anpassen, dass mich das halt nicht in den Hut treibt? Und das spürst du halt schon, dass da halt jetzt einfach alle sehr, 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 sehr vorausschauend und sehr, sehr vorsichtig sind bei der, ich sag mal, Neuinvestition in Tools oder in Software oder halt in sonstige Dinge, die dir zwar helfen, aber halt wo du sagst, die Hilfe kann ich mir vielleicht nicht erlauben nächstes Jahr. Und das merkst du halt schon.
Ja, ja, ich habe eben mit Joscha ein bisschen gequatscht, der so bei irgendeiner, also es klingt ein bisschen wie das bei dir früher war. Du hast doch auch, als du bei der Bank gearbeitet hast, bist du doch gewechselt zu jemandem, der quasi so eine, die quasi so eine Unterfirma der Bank waren, so ein bisschen wie ein Partner von denen, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
Es war eine Spezialbank, also die haben sich halt nur bestimmte Bankprodukte
rausgekauft. Nee, dann hab ich's falsch im Kopf. Also, aber nee, was meinst du? Also der ist quasi bei der Telekom und die haben irgendwie noch so eine, also aber der ist nicht bei der Telekom quasi, sondern bei einer anderen Firma angestellt, aber die Telekom pumpt quasi Geld in die Reihen sozusagen. Das ist wie so ein Innovationscenter ist auch das falsche Wort, aber gefühlt ist das so, der Geldgeber ist die Telekom, damit die Glasfaserausbau machen sozusagen. Okay. Aber nicht, das ist nicht Glasfaserausbau der Telekom, so, sondern es ist schon eine andere Firma.
Okay.
Irgendwie hängen die so ein bisschen zusammen, so wirkt das so. Und ich dachte, du wärst auch mal in so einer Firma gewesen, wo so eine große Firma quasi noch existierte und ihr wart quasi das, so eine kleine Entwicklerbude davon so ein bisschen.
Genau, die haben das quasi ausgelagert. Die haben gesagt, hier, wir haben eine separate Firma und ihr entwickelt jetzt Produkte für uns. Aber wir geben euch das Budget.
Genau, so wirkt das ein bisschen auf mich. Ja, genau, so wirkt das ein bisschen auf mich, Und er meinte, dass gerade die Tieferunternehmen, mit denen die zusammenarbeiten, also die ganzen Glasfaserbauten und so machen, dass die gerade alle ganz schön strugglen. Und dass es quasi denen selbst eigentlich ganz gut geht, aber dass diese Betriebe, also er hat es auch bis auf die Qualität geschoben, also dass sie einfach leider nicht gut gearbeitet haben und das halt ganz viel Kosten erzeugt sozusagen. Aber auch, dass die einfach, die jetzt gucken müssen, also die Firma von Joscha, dass diese Tiefbauunternehmen quasi nicht pleite gehen. Das ist so witzig.
Ja,
die müssen jetzt versuchen, wie können wir die so ein bisschen retten, weil es denen eben einfach nicht so gut geht. So, und dass halt deren Partner sind und die ja wollen, dass die quasi weiter existieren. Und da muss ich so ein bisschen dran denken, ne, dass wenn das ja eben nicht so gut verlaufen ist und wenn es dir selber eigentlich ganz gut geht, dass du halt eben gucken musst, okay, aber wie kann ich mein Ökosystem sozusagen so ein bisschen am Laufen halten in einer gewissen Form. Das fand ich ganz interesting, so zu hören, weil man das ja sonst nicht so mitbekommt. Also in meinem Leben so, ne, also ich sehe das nicht, wenn ich jetzt durch die Innenstadt laufe, die ist halt voll und ich sehe, dass die Leute einkaufen, aber ich zähle nicht deren Waren sozusagen, ne? Und dann denkt man immer so, ja, ist eigentlich alles wie immer. Aber dann sieht man doch eben dann so ein bisschen die Zahlen manchmal und sieht dann, okay, das ist eben einfach nicht so einfaches Jahr gewesen für viele Unternehmen, so, ne?
Ja, es ist halt, der, ich glaube, ich habe die Gesamtausgaben, die bleiben halt gleich, nur die gehen woanders hin.
Ja.
Also keine Ahnung, sagen wir, ich habe 1.000 Euro Budget im Monat als Privatperson. Mhm. Und ich habe vorher 500 Euro für Essen und Lebensmittel und Benzin und Co. ausgeben. Jetzt gebe ich halt, sagen wir, 700, 800 Euro aus. Mhm. Das heißt, statt 500 Euro für Spaß und Klamotten und was weiß ich, bleiben halt nur noch 200. Mhm. Ich gebe wahrscheinlich immer noch die ganzen 1.000 aus, aber halt für den einen Bereich halt dann weniger. Und so rutscht das halt immer mehr von halt, das sagen halt luxuriösen Sachen wie, keine Ahnung, Urlaub oder halt vielleicht wirklich Ausgaben, die halt wirklich eher so Luxusgütern entsprechen, hinzu immer mehr den Basics. Mhm. Das heißt, Rewe und Aldi und Co. bleiben halt weiterhin rappelvoll. Mhm. Die DM-Drogerie-Geschichte halt auch, weil die Leute halt nicht, also ohne Shampoo ist halt blöd, ne? Also für mich geht das vielleicht eine Weile. aber so verschiebt sich das einfach nur und da merkst du halt dann, und diejenigen, die dann sagen, ich spezialisiere mich vielleicht auf diesen Luxusbereich und mache halt irgendwie Marketing für halt Luxusgüter, die strugglen halt als erstes. So, und ja, so fällt das halt so ein bisschen in sich zusammen und Glasfaser ist ja vielleicht auch so ein Thema, wo man sagt, okay, Tiefbau ist halt ein ressourcenintensives Geschäft, weiß ich nicht, wahrscheinlich so die höchsten Kosten neben Personal irgendwie Energiekosten.
Kann ich mir auch vorstellen.
Und Maschinen. Und wenn beides halt teurer wird, dann kannst du halt das nicht immer direkt umwälzen, weil dann hast du halt irgendwie langfristige Verträge oder kannst du nicht sagen, ja, wir müssen jetzt die Verträge, die Preise anpassen, dann geht das halt nicht immer. Und so. Ja.
Ich habe nur jetzt nochmal gelesen, dass die Energiekosten aber irgendwie wohl so wieder auf dem Stand sind von vor Corona. Habe ich da, also hast du das auch gesehen oder habe ich das falsch gelesen? Dass ich so dachte, ah, okay, immerhin Energiekosten scheinen wieder so ein bisschen im Griff zu sein oder ein bisschen wieder zurückgegangen zu sein vielleicht.
Ja. Muss ich aber nochmal das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Die sind jetzt vor, ich glaube, von einer Woche oder zwei wieder reich hochgegangen. Was einfach schlicht und daran liegt, dass es gerade ziemlich windstill und nicht so sonnig. Nee, es war einfach nicht so richtig windstill und sonnig. Und es gab halt neue Vertragsverhandlungen, glaube ich, was die Energiebelieferung aus den USA angeht. Also es gibt immer wieder so Momente, wo du merkst, okay, das schwankt halt. Das Problem ist halt auch gar nicht so sehr, sind wir jetzt wieder back to vor Corona. Also die Benchmark ist halt, wie machen es halt andere, ne? Und wenn, weiß ich, wenn du sagst, bei China hast du eine Industrie, Strompreis, weiß ich, Kilowattstunde, ich weiß gar nicht, also sagen wir mal 6 Cent, keine Ahnung. Und in Deutschland ist es 12, dann bist du halt doppelt so teuer. Obwohl, also 12 kann halt vielleicht das Vor-Corona-Niveau sein. Du bist halt immer noch doppelt so teuer wie jemand anders. Das macht halt für manche gar keinen Unterschied. So für dich und mich ist das komplett egal. Aber wenn, sagen wir, du produzierst Stahl oder bist halt in der Chemie tätig oder halt auch im Tiefbau und verbrauchst halt einfach verdammt viel Energie in Form von, weiß ich, Benzin, Gas und sonst was, dann hast du einen Struggle. So.
Verstehe. Ja. Verstehe. Und dein Job ist quasi jetzt gerade so ein bisschen einfach ja, also was ist gerade so ein bisschen dein Job quasi? Also mein, witzig.
Ja.
Nee, witzig ist, meine Mama hat letzte Mal gefragt, was macht der Willi jetzt eigentlich gerade nochmal? Ich dachte, Mutti, du hörst eigentlich fast jeden Podcast. Ich habe das Gefühl, ich frage Willi alle zwei Wochen, was eigentlich sein Beruf ist. Aber irgendwie scheint das bei den Leuten immer noch nicht angekommen zu sein. Das heißt, bei den Hardcore-Hörerinnen.
Also mein eigentlicher Beruf ist quasi so ein bisschen, also wenn man es ins Deutsche übersetzt, ist es sowas wie Forschung und Entwicklung. So. Ich muss quasi herausfinden, was wollen die Leute, dann muss ich mit der Entwicklung zusammen, also mit dem Programmieren zusammen irgendwie herausfinden, wie können wir dafür eine passende Lösung zusammen basteln, dass die das halt geil finden, die Leute. Und was, glaube ich, jetzt wichtiger ist als jemals zuvor, ist es quasi nochmal zu fokussieren und sich die Frage zu stellen, okay, ich mache mal eine wilde Prognose für das nächste Jahr oder für die nächsten Jahre und stelle mir die Frage, was sind denn die Unternehmen, was sind denn die Kundengruppen und Zielgruppen, die vielleicht halt längeren Atem haben, als vielleicht auch, also um das jetzt einfach mal ein Beispiel zu geben, es gibt so bestimmte Produkte, wo man so sagt, so, die sind so Bonus auf dem Bonus oben drauf. Das könnte sowas zum Beispiel sein, wie dass du sagst, hey, ich gönne mir im Moment quasi bestimmtes Gute-Nacht-Gesichtspflege-Serum, was halt cool ist, was aber relativ teuer ist und was, wo ich auch weiß, ich kann da total drauf verzichten und es macht halt nicht meine Haut schlechter. Oder es kann sowas sein wie, weiß ich nicht, dass man sagt, hey, ich war eigentlich immer cool, sage ich, hole mir bei DM das, weiß ich nicht, das, weiß ich, das super umweltfreundliche Luxus-Deo, in Anführungszeichen, wo halt die Verpackung recycelt wird und sonst was, wo ich sage, okay, das ist halt so, wie soll ich sagen, das ist gut für die Umwelt, aber nicht gut für mein Portemonnaie. Und ich habe vielleicht als Alternative halt vielleicht das hauseigene DM-Deo, was ein Fünftel kostet, aber halt auch okay ist. Und ich glaube, da muss man sich jetzt einfach so ein bisschen für sich die Frage stellen, okay, welche Unternehmen haben denn vielleicht da irgendwie mehr Glück, mehr Pech erwischt, einfach weil deren Produktkategorie halt in die eine oder andere Richtung geht. Und wie kann man halt sich auf bestimmte Unternehmen konzentrieren, die halt eben, ja, einfach längeren Atem haben dann auch in den nächsten Jahren und die dann auch genug Kaufkraft haben für die Produkte, die man halt anbieten möchte. Und da gibt es halt, und das ist halt das Spannende, weil es halt nicht so einfach zu beantworten ist, weil es ist halt total regional bedingt auch. Dadurch, dass wir Kunden auf der ganzen Welt haben, kannst du es gar nicht so pauschal beantworten. Und dann ist halt auch die Frage, was für Gemeinsamkeiten haben die und was sind deren Anforderungen an so ein Tool, wie wir es halt bauen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen die Herausforderung, ist halt zu gucken, okay, was kann man, also für wen wollen wir was genau entwickeln nächstes Jahr und was sind so die Annahmen und der Business Case dahinter? Also was glauben wir, wie viele von denen gibt es da draußen, wie viele können wir erreichen, wie viele können wir quasi zu Kunden machen und wie lange werden die unsere Kunden bleiben und was müssen wir dafür tun, um das halt wirklich zu verlängern? Mhm. Und das ist halt so eine unmögliche Modellierung, aber da guckst du einfach in Szenarien und versuchst halt einfach da irgendwie, das ist jetzt gerade so die heiße Phase, plus, dass man halt selbst auch einfach den Rotstift ansetzt und sagt, okay, wo kann man selbst vielleicht einfach ohne großen Einbußen halt irgendwie Geld einsparen. Das sind so Kleinigkeiten.
Muss es der Fruchtkorb sein, der immer im Büro steht.
Genau, oder hey, wir haben jetzt dieses eine Tool, lass mal gucken, wie viele von uns das wirklich benutzen, wenn man zum Beispiel pro Nutzer zahlt, dass man sagt, hey, wir brauchen wirklich 20 Lizenzen, dann reichen nicht auch 3. Und das sind so kleine Sachen, die sich halt läppern und wenn das halt bei sich jeder macht, dann sparst du vielleicht ein paar tausend Euro im Monat und das ist vielleicht auch nicht das kriegsentscheidend, aber das sind halt so, wenn man es halt nicht macht, wäre es irgendwie komisch, weil du hast ja die Möglichkeit.
Genau, klingt ein bisschen sowas, was man ja auch privat so im Zweifel einmal im Jahr im besten Fall auch so macht, dass man sich mal hinsetzt, welche alten Abos laufen da eigentlich noch, habe ich jetzt irgendwie Photoshop genutzt mehr als einmal oder nur für den einen Gutschein, lohnt es sich dafür 10 Euro im Monat zu zahlen oder keine Ahnung was und so, ne? Das ist, machst du als Firma wahrscheinlich ja eigentlich auch, aber ich könnte mir vorstellen, wenn alles, wie soll ich sagen, wenn du so ein richtiges Hoch hast und es richtig läuft und alle der Markt alles boomt sozusagen, dann guckst du da wahrscheinlich deutlich weniger drauf und denkst dir so, ja, ist auch ein bisschen egal, diese eine Lizenz mehr juckt halt irgendwie keinen. Und in so Phasen wie jetzt gucken wir wahrscheinlich dann eben mal nochmal einmal mehr da drauf und macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn, ne?
Und das ist halt das, was einfach deutlich macht, wie verbunden alles miteinander ist. Weil wenn wir zum Beispiel sagen, oh, wir haben die Sorge, dass da eine bestimmte Kundengruppe halt struggelt, deswegen reduzieren wir jetzt bei uns auch ein bisschen die Kosten, dann heißt das für die Tools wiederum, die wir benutzen, dass die halt sagen, oh, diese Gruppe struggelt vielleicht ein bisschen, was jetzt nicht der Fall ist, aber so im übertragenen
Sinne. Ja, klar, das heißt, nein, aber sie fragen sich, warum kündigen, also warum machen die was weniger sozusagen? Klar.
Genau, oder warum machen die jetzt nicht mehr 50 Slots, sondern nur 3? Ja. So, und dann macht das halt durch was mit deren Einnahmenseite. Das heißt, es zieht sich komplett durch die ganze Kette durch. Und so wird halt alles nochmal, so wie sie sich sagen, alles nochmal neu gemischt und ein paar, wie soll ich sagen, in diesem Prozess gibt es halt immer wieder welche, die das halt dann nicht mehr aushalten können. So wie vielleicht die Tiefbauunternehmen, die sagen so, über uns Telekom geht's gut, die Tochtergesellschaft von Telekom geht's gut, aber dieses eine Tiefbauunternehmen kriegst halt nicht gebacken und dann ist die halt hops. Und ja, und da muss man halt gucken, das ist so ein bisschen wie so eine Flamme, die halt dann immer kleiner wird und irgendwann erlischt die. Und wenn die erlischt, ist halt so, dann ist halt blöd.
Ja, genau. Ich glaube, solange du sie ein bisschen am Brennen halten kannst, um im Bild zu bleiben, ne, dann kannst du die vielleicht bis ins nächste Jahr retten und dann kannst du sie wieder anfeuern sozusagen. Aber wenn sie einmal ganz ausgegangen ist, dann kannst du sie auch nicht mehr einfach wieder anfeuern.
Ist sozusagen,
vorbei. Ne? Ja, genau. Ja, das spannend. Wie sind denn so die Prognosen sozusagen branchenintern so ein bisschen? Weil wenn man sich jetzt so ein bisschen den Kapitalmarkt anguckt und keine Ahnung was, hat man ja schon das Gefühl, also ob es jetzt, also ja, es wird wahrscheinlich in irgendeiner Form auch mit den Wahlen eben zusammengehangen haben, so, dass es ja jetzt irgendwie gerade ganz gut läuft für zumindest bestimmte Bereiche sozusagen, ne? Und wenn ich jetzt mal nur Deutschland und Amerika mir angucke, so Deutschland jetzt auch relativ bald neue Wahlen in Amerika, also beide, also jetzt im Februar rum sozusagen, ja. neue Führung in irgendeiner Form. Und so wie man das jetzt absehen kann, Stand jetzt, würde ich jetzt naiv sagen, beide scheinen dann vielleicht eher marktpositiver zu sein, um es mal so zu sagen, irgendwie. Also ich habe das Gefühl, die Wirtschaft freut sich auch in Deutschland im Zweifel auf den Wechsel, wohin er auch immer gehen würde, aber dass irgendwas sich ändert, um dann eben, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, diese Planbarkeit herzustellen, dieses, okay, ich weiß jetzt, da kommt eine neue Regierung im Zweifel dann weiß ich, die nächsten 3 Jahre werden jetzt erstmal in diese Richtung vielleicht laufen, also oder 4 im besten Fall, also, ne? Aber, und du hast ja auch irgendwann, glaube ich, mal gesagt, das ist ja das, was ich immer wenig verfolge und durch dich immer mitbekomme, so wie der Zins sich so verhält quasi in irgendeiner Form. Und du hast ja mal schon gesagt, der hat sich gerade in Deutschland eigentlich schon ziemlich erholt sozusagen. Inflation ist, glaube ich, auch gerade relativ entspannt hier in Deutschland. Aber in Amerika immer noch nicht so richtig, aber schon auch ein bisschen entspannter. Ist das so ein Trend, der sich ins nächste Jahr so mitzieht sozusagen, dieses der Markt erholt sich ein bisschen, das, was auch immer dieser der Markt ist, ne? Aber du weißt, was ich meine, so diese, die Wirtschaften erholen sich so ein bisschen. Oder plant man so in den Branchen gefühlt eher noch mit, das wird nochmal ein hartes Jahr, weil jetzt eben dieses Jahr oder die letzten 2-3 Jahre durch Corona, Krieg und so weiter, so viele eben hops gegangen sind, dass man sagt, boah, das wird nochmal weiterhin so ein bisschen ein anstrengendes Jahr eher. Wie geht man da so rein?
Ja, es ist super interessant, wie unterschiedlich das je nach Region ist. Du hast in den USA hast du gerade die ultimative Aufbruchsstimmung. Das merkst du halt auch bei den Kunden, witzig, die in den USA haben. Das liegt einfach daran, dass, das ist jetzt immer die Frage, was passiert wirklich und was wird in Aussicht gestellt. Aber in den USA hast du quasi so ein bisschen, da kommt gerade alles, wie soll ich sagen, zusammen, was zum Unternehmen hilft. Auf der einen Seite gehen die Zinsen gerade runter. Die hatten ja einen viel krasseren nochmal Anstieg an der Zinskurve als in Europa. Die waren ja bei 5-6%
im Basiszins. Und die bei 11, 12 oder so, ne?
Nochmal?
Und die bei 11, 12, oder?
Nee, die USA war bei 5-6 und wir waren bei 3-4%. Okay. Also
habe ich das falsch gesprochen.
Aber die gehen jetzt quasi runter. Das ist für viele Branchen halt super spannend, die halt eine Form der Finanzierung mit sich bringen. Insbesondere Automobilbranche ist halt davon super abhängig vom Zins. Das heißt, da ist halt ein Aufatmen irgendwo da zu einem gewissen Grad. Dann hast du viele Steuersenkungen in Aussicht gestellt bekommen, was halt einfach grundsätzlich halt hilft, wenn du weißt, du hast halt mehr Gewinn, der übrig bleibt, den du reinvestieren kannst am Ende des Geschäftsjahres. Und du hast
oder halt, auch als Privatkonsument, ne? Also bist du halt eher dann sozusagen
gewillt, auch
mehr Geld auszugeben, die Maschinerie am Laufen zu halten sozusagen, ne?
Genau, wenn du mehr Netto hast, kannst du halt einfach mehr ausgeben. Aber insbesondere auf der Unternehmensseite hast du halt viele Branchen, die halt jetzt aufatmen und sagen, hey, Zinsen kommen runter, Steuern werden potenziell gesenkt und Regulierungen gehen runter, was halt einfach deine Kostenstruktur veränderst. Du kannst dir mal die Frage stellen, wie viele Menschen bezahle ich quasi beim Unternehmen, die ausschließlich dafür da sind, quasi um zu gucken, dass wir keine Gesetze brechen. Genau. Und da kannst du halt jetzt quasi umschiften und die Leute entweder halt rausschmeißen oder halt sagen, ich lasse dir jetzt Dinge tun, die halt dem Vertrieb helfen oder halt, dass ich mehr verkaufen kann oder mehr produzieren kann. Und das Bild der USA ist relativ positiv gestimmt. Und deswegen siehst du, die Kapitalmärkte rennen halt voraus. US-Aktien sind halt im Boom.
Das ist crazy.
Das ist super krass. Und auf der anderen Seite hast du halt Europa. Und Europa ist halt anders in der Hinsicht, als dass bei Europa jetzt quasi gar nicht so klar ist, wo die Reise weitergeht. Und du hast halt, anders als die USA, hast du jetzt nicht die Voraussicht auf eine strukturelle Veränderung, die Unternehmen extrem helfen würde.
Okay.
Eher tendenziell in die andere Richtung. Und das heißt, du hast, gerade ganz konkret auf Deutschland bezogen, ist es total unklar, was jetzt kommt, ehrlich gesagt, weil du halt kann nicht so abschätzen kannst, wer koaliert mit wem und was sind die Parteiprogramme, ist super schwierig vorauszusagen. Was du halt hast, ist halt zum Glück die Zinsentwicklung, die spielt halt mit rein. Auf der anderen Seite, das hast du jetzt nach diesem Boom in den USA gesehen, was sofort passiert ist, die Währungskurse haben sofort reagiert. Das heißt, der Euro verliert gerade sehr massiv gegenüber dem Dollar. Das heißt, alles, was wir aus dem Ausland kaufen, in Dollar wird teurer, was halt insbesondere blöd ist, weil wir halt Energie handeln in Dollar. Benzin, Gas, Öl, all das. Das heißt, das heißt, Europa, obwohl quasi USA gerade so in Aufbruchstimmung ist, sagt, hey, voll geil, ist in Europa leider das noch nicht zu spüren. Insbesondere halt, weil der Euro gerade halt einfach nachgibt und weil du halt nicht, gerade insbesondere Deutschland ist quasi das Zugpferd in Europa, also wirtschaftlich gesehen. Und das kränkelt halt massiv. Und da ist halt die Frage, wird in der deutschen Wirtschaftspolitik, werden da die richtigen Dinge passieren? Ja, aktuell sieht es eher so aus, als gäbe es weiterhin Dämpfer. CO2-Steuer wird nächstes Jahr erhöht. Wie gesagt, die Rohstoffpreise für Energie werden tendenziell höher. Und das ist erstmal kein gutes Signal. Und da ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und deswegen, ich glaube, über Europa hängt gerade eher die Wolke weiterhin. Mhm. Während USA gerade so, hey, das spüren wir halt auch in dem Sinne, dass wir merken, ja, okay, in den USA wird investiert, in Europa wird halt eben geschaut und gewartet. Mhm. Ja.
Das heißt, dann guckt man als Unternehmen wahrscheinlich auch eher gerade, okay, dann suchen wir uns tendenziell eben jetzt mal ein paar mehr Kunden auch in Amerika gerade, wenn da gerade das Geld sozusagen ist, ne, und der Wille, klar, bevor du dann wahrscheinlich Marketing und so weiter investierst für europäische Werbung und so weiter, macht es wahrscheinlich jetzt gerade mehr Sinn zu sagen, naja, dann nehmen wir jetzt gerade eben Amerika mit sozusagen, ne? Wenn man das kann als Unternehmen. Es gibt ja Unternehmen, die können nicht einfach ihre Produkte jetzt so umstellen, dass es auf einmal Amerika-tauglich ist, ne? Aber jetzt an eurer Stelle könnte ich mir vorstellen, dass man dann eben guckt, okay, man guckt jetzt mal so ein bisschen, wie es im amerikanischen Raum sozusagen gerade läuft, ne?
Ja, wir haben seit Monaten haben wir Leute in den USA also genau auf dieses Szenario vorbereitet, zu sagen, hey, wir müssen jetzt Amerika quasi, also auch aus anderen Gründen, aber wir müssen jetzt Amerika quasi nochmal besser bespielen. Genau, weil wir es halt können. Wir können einfach sagen, es ist halt Software, die wird halt da genutzt und dann ist das Thema durch. So ein Bauunternehmen kann das halt nicht mal eben machen. Also es gibt halt, die meisten Branchen können man nicht mal so eben wechseln. Und ich glaube, je größer das Unternehmen, desto länger dauert auch so ein Shift. Und die Frage ist halt auch, wenn du großes Unternehmen bist, dann hast du in der Regel auch schon andere Märkte erschlossen. Da ist halt nicht mehr so viel zu holen. Das heißt, da musst du halt eher gucken, okay, wie groß wird der Dämpfer im europäischen Markt sein? Inwiefern kann ich den halt dann ausgleichen durch Kostenersparnis und so weiter? Also man muss halt wirklich gucken, wie du dich positionierst und was deine Ausblicke für die jeweiligen Märkte sind. Ja.
Aber ich verstehe, dass das ungewiss ist so für Deutschland und Europa auch so ein bisschen. Aber ich hatte zumindest schon den Eindruck, dass auch so diese letzten Ampelwochen und so und jetzt, so wenn man so mal ein bisschen in das auch reinhört, ne, was jetzt CDU und SPD und so gerade so ein bisschen quatschen und so, habe ich schon das Gefühl, dass denen schon klar ist, dass man was für die Wirtschaft tun muss sozusagen, ne? Also es ist ja nicht so, als würden die jetzt alle hingehen und sagen, ja, das ist egal, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das ein großes Thema ist.
Ja, ja.
Aber würdest du jetzt sagen, das, was du da gerade quasi siehst für die Branche sozusagen ist besonders, reicht einfach noch nicht oder es ist einfach jetzt gerade einfach viel Diskussion und jetzt ist eben die Frage einfach, was kommt dabei raus? Weil ich habe schon den Eindruck, dass sie es zumindest nicht ignorieren. Also es ist schon eigentlich bei allen angekommen, irgendwas muss passieren. Die Frage ist halt nur, was passiert? Aber dann wäre jetzt meine Frage, kann so viel, also ich unterstelle denen jetzt halt nicht, dass sie, also egal von welcher Partei, dass sie jetzt grundsätzlich dafür sind, dass die Wirtschaft schlechter wird sozusagen. Sie werden halt andere Methoden wählen sozusagen, ja, genau, die Wirtschaft zu verbessern, so, ne? Aber grundsätzlich würde ich jetzt erwarten, dass egal, wer jetzt in diese Koalition kommt, es wird eine andere Methode sein, aber eigentlich wird das Ziel sein, die Wirtschaft erstmal so ein bisschen wieder anzukurbeln. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, okay, eigentlich ist es egal, wer kommt, weil eigentlich haben alle jetzt, eigentlich könnte man darauf spekulieren, ja, es wird halt entspannter. Aber wahrscheinlich ist dann die Methode doch wichtig, weil dann davon abhängt, welche Branche, für welche wird es entspannter und so. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle, ne?
Ja, ich glaube, der fundamentale Unterschied zwischen Leuten, die dann halt die, wie soll ich sagen, die Prognosen machen, also zum Beispiel das Unternehmen sagt, okay, was glaube ich wird für den Tiefbau jetzt oder für meine Versicherung oder was für mein Softwareunternehmen halt passieren in dem Markt und halt den politischen Methoden sind halt, die haben halt unterschiedliche, wie soll ich sagen, Erwartungen an die Effektivität der Methode, die sind unterschiedliche Zeithorizonte mit verknüpft und die Relevanz ist nicht immer gleich verteilt. Also es gibt ein Beispiel jetzt, also was der meine ist, wenn ich jetzt im Unternehmenssektor tätig bin, der halt super krass von Energie abhängig ist, vom Energiepreis, dann interessiert mich halt, was passiert mit dem Energiepreis und für was sind die Maßnahmen und in welche Richtung werden die halt quasi gespielt? Gehen die eher in die Verbraucherrichtung, also dass du und ich halt weniger im Monat an Nebenkosten haben, oder geht die eher in den Industriebereich, der halt irgendwie sehr energiehungrig ist? wenn ich jetzt im Konsumentenbereich bin und halt, weiß ich nicht, Konsumgüter verkaufe für Menschen, dann ist halt die Frage, bin ich eher im Bereich unterwegs von Gütern, die halt auf keinen Fall verzichtet, wo auf keinen Fall darauf verzichtet werden kann, oder bin ich eher im Luxusgütersegment und so weiter. Und je nachdem, was jetzt gerade diskutiert wird, hast du ganz andere wirtschaftspolitische Ansätze. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ob man jetzt zum Beispiel sagt, man versucht jetzt, Automobilkonzern Überbrückungskredite zum Beispiel zu geben, um halt, weiß nicht, so ein, das ist halt sehr speziell eine bestimmte Branche und die betrifft halt andere Branchen auch. Und das heißt, du hast halt die Lense drauf und sagst, okay, ich finde zum Beispiel das, was die SPD vorgeschlagen hat, finde ich gut, weil ich bin Zulieferer für diesen Automobilhersteller und ich würde davon profitieren, also finde ich das nice. Ob das jetzt andere Branchen gleich gut hilft und so weiter, ist halt immer, wie soll ich sagen, glaube ich, sehr individuell, je nachdem, was für eine, wo gerade du, also wo dein Schicksal mit dranhängt oder wo halt nicht. Deswegen, glaube ich, kannst du jetzt 100 Unternehmer auch befragen und die werden dir unterschiedliche Antworten geben und sagen, ich finde die Partei gut, weil die macht das, ich finde die Partei gut, die macht das. Je nachdem, von welcher Warte du hast, das Ganze betrachtest.
Ja, ich glaube, ich habe das ein bisschen zu einfach gedacht im Sinne von, wenn sozusagen das Ziel ist, dass es für die Konsumenten in irgendeiner Form, also wenn jetzt du und ich als Endverbraucher, wie man es nennen möchte, wenn es für uns sozusagen in irgendeiner Form wieder günstiger wird, weil insgesamt sozusagen der Euro stärker wird und keine Ahnung was, so wenn das, also wenn man das jetzt zum Beispiel die, angenommen, Methode ist, wir retten die Automobilbranche, dadurch wird Wirtschaftsfaktor Deutschland, Standort besser, BIP steigt, Euro wird besser, whatever, dass dann sozusagen das so alles so mitzieht, so, aber das ist natürlich ein bisschen zu einfach gedacht, weil warum sollte es alles so mitziehen? Nur weil ich jetzt zum Beispiel dann sage, also selbst wenn es mich als Endverbraucher irgendwie mitzieht in irgendeiner Form und ich dann bereit bin, wieder mehr Geld auszugeben, ich glaube, also ich habe es mir gerade so gerechnet, seit dem Motto, wenn ich jetzt mir irgendwie wieder mehr Geräte kaufen kann oder keine Ahnung, wenn ich mir Gedanken darüber mache, dann verbrauche ich mehr Strom, dann so weiter, dann profitieren irgendwie alle davon. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich so minimal und so individuell, dass man es eben nicht so einfach übertragen kann. Also ich verstehe, dass es komplexer ist als, wenn es dem Max gut geht, geht es ja allen anderen auch gut. Also
zu gewissen Grad ist das halt wahr, ne? Weil wenn es, aber eher in die andere Richtung, wenn es halt, wenn es dir gut geht, dann spüren das die Leute um dich herum automatisch. Der Bäcker spürt das, die Stadtwerke kriegen ihre Rechnung bezahlt, die spüren das auch. Das ist so eine Grundbaseline, so glaube ich, Erwartung, es muss den Leuten gut gehen, den Verbraucher. Weil an dem Verbraucher hängen halt relativ viele Sachen. Jetzt guckst du aber halt in die, wenn du jetzt zum Beispiel Deutschland nimmst, sagst, was hat Deutschland so toll gemacht die letzten 30, 40 Jahre? Dann ist es oft halt, irgendein schwäbisches Spezialunternehmen, was irgendwie in der Schwermetallindustrie tätig ist, was irgendeine Schraube herstellt und die halt massiv in die ganze Welt verkauft. So. Und niemand weiß, was das Unternehmen ist, aber die bringen halt voll viel Kohle quasi zurück, mehr oder weniger ins Land. Und da ist halt oft so, dass dann halt die Kalkulation anderes, weil die sagen halt, ob es den Verbrauchern gut geht, das ist halt für meine Community cool und für meine Mitarbeiter so. Aber am Ende des Tages muss ich gucken, dass ich diese Schrauben in den USA, in China, in Indien, in sonst wo halt verkaufen kann. Und das betrifft halt, also die größten Absatzmärkte der größten deutschen Unternehmen sind nicht Deutschland. Bei weitem nicht. Also Deutschland ist halt eigentlich nur so die Kirsche auf der Sahnetorte. Und deswegen ist es halt so, und das Interessante ist, die Aktionäre sind auch nicht Deutsche. Beispiel, letztes hat der, ich glaube, der Chef der Allianz, ist eins der noch bestlaufendsten Unternehmen in Deutschland, also Versicherungskonzern, hat ein Interview gegeben und gesagt, hey, wir kalkulieren halt regelmäßig Szenarien, weil unsere Investoren halt sagen, was macht ihr denn, wenn in wenn zum Beispiel die Lohnkosten in Deutschland sich weiter erhöhen, irgendwann kannst du das nicht mehr mit Produktivität rechtfertigen. Irgendwann kannst du nicht sagen, ja, aber die Deutschen sind so gut ausgebildet, die sind so produktiv, es lohnt sich mehr, Geld für die zu zahlen. Irgendwann geht das nicht mehr. Und die rechnen halt auch, der sagt dann, ich muss halt, weil meine Investoren halt, die sitzen halt in anderen Ländern, die sind halt nicht in Deutschland. So, die sagen halt, hey, ja, ich finde das schön gut, dass du aus Deutschland kommst und dass du so eine, ich sag so ein Empathie zu dem Land hast und dass sie da gegründet wurde. Aber eigentlich ist es so, wenn die Kosten
so gehen, das ist Quatsch.
Schon, so nach dem Motto dann zieht irgendwie mal euer Headquarter bitte nach Seattle. So, danke. Und es gibt so Schwellwerte, wenn die halt überschritten werden, dann kannst du es halt nicht mehr, dann kannst du halt noch so sagen, hey, aber das ist unser Ursprung und das ist wichtig für und so weiter. Irgendwann musst du halt die Entscheidung treffen. Und ja. Ich glaube, das ist halt sowas, wo wenn man jetzt zum Beispiel aus Investorenperspektiv draufschaut und sagt, wie baue ich mein Portfolio, dann musst du dir halt immer die Frage stellen, welches Unternehmen aus Europa kann ich denn jetzt gerade da reinwerfen in mein Portfolio, wo ich halt so einen super optimistischen Ausblick habe. Und das fehlt halt aktuell massiv. Die Frage ist halt, was müsste die Wirtschaft, also müsste die Politik quasi ändern am Modell, dass die Leute wieder Bock haben, in Europa zu investieren. Weil das ist quasi so ein bisschen, das wieder so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die, der, wenn du Grill anmachst, hier dieser Grillanzünder-Effekt. So. Weil wenn blödes Beispiel, wir haben jetzt, sagen wir mal, du hast Daimler als Unternehmen. Irgendwas wird in Europa geändert, sodass man sagt, boah, Daimler baut jetzt demnächst die geilsten Autos und wird super erfolgreich. Dann sagen alle, ich kaufe Daimler Aktien, dann geht der Aktienkurs hoch. Da können die Leute, die Investoren halt sind, sagen, hey, ich kann vielleicht auscashen und halt das Geld nutzen, um das halt wieder für ein Haus auszugeben oder vielleicht eine andere Firma zu gründen. Und das ist so ein bisschen, befeuert so ein bisschen das Ganze. Ja, und davon bräuchten wir jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr viel, dass einfach dieser Optimismus zurückkommt. Und das ist so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du Optimismus generieren kannst, dann investieren die Leute, nehmen mehr Risiko, haben mehr Bock, geben mehr aus und dann befeuert das so ein bisschen die Flamme und es wird halt
positiv in seine Kurs. Ich könnte mir vorstellen, dass dann eben dieser Krieg sozusagen auch mehr Einfluss hat, als man so möchte vielleicht. So, ne? Also auch wenn der quasi, klar, ne, es gibt die Menschen, die jetzt gerade Angst vor dem Atomkrieg und dem Weltkrieg und so weiter haben. Ne? Da haben wir ja schon mal gesagt, das bin ich jetzt nicht so. Ne? Also ich habe jetzt nicht Angst, dass hier morgen die Raketen einschlagen. So. Aber selbst wenn du diese Ängste nicht hast, drückt das wahrscheinlich ja, also ist ja was anderes, ob jetzt die Nachrichtenslots gefüllt werden mit Putin testet irgendeine Interkontinentalrakete oder ob da halt kommt, weiß ich nicht, junges Studententeam baut den Induktionsmotor, whatever. So, ne? Also das sind ja einfach dann besetzte Blöcke, es sind besetzte Gedanken, die Leute denken weniger daran, okay, cool, wie können wir mal überlegen, wie wir das machen, sondern eher, wie können wir das nächste Sonderpaket schnüren für Ukraine-Hilfe in irgendeiner Form. Und wenn das einfach den, wie soll ich sagen, wenn das halt den Geist in Europa gerade prägt, zu Recht sozusagen, weil es eben ein wichtiges Thema sozusagen ist und das Leute beschäftigt, klar, das will ich gar nicht absprechen. Aber dadurch, finde ich, erklärt sich halt schon, warum, selbst wenn jetzt alles einigermaßen okay laufen würde, und es läuft ja vielleicht auch ganz okay sozusagen, ist ja nicht alles jetzt super am Boden, versteht man, warum trotzdem, wenn dieser Geist fehlt, ist einfach was anderes. Das ist ja in diesen ganzen Zeiten, da hast du mir ganz am Anfang, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so haben wir darüber gesprochen, diese ganzen Zeiten, wo die Leute einfach so viel Geld hatten, dass einfach jedes Kack-Startup quasi finanziert wurde, wo dann irgendwie 9 von kaputt gegangen sind, das 10. hat es dann irgendwie sich gelohnt und das sind ja dann andere Zeiten als jetzt, wo man gerade vielleicht guckt, okay, lohnt sich es überhaupt in ein Startup zu investieren, ne? Allein weil der Geist ein anderer gerade vielleicht ist. Der Gold Rush ist nicht da.
Ja, man darf halt auch nicht vergessen, was das so mit der Gesamtpsyche der Menschen macht. Viele sind halt eben, verzögern einfach Entscheidungen. Das auf der Lebensebene fragst du dich halt, okay, mache ich jetzt das große, riskante Investment oder nicht? Also vielleicht warte ich es noch eher ab. Auf privater Ebene fragst du dich so, boah, wenn ich jetzt wirklich irgendwie Zukunftsängste habe, dann fragst du dich ja, lohnt es, also kaufe ich jetzt das Haus oder kaufe ich es nicht? Kaufe ich das Auto oder kaufe ich es nicht? Brauche ich vielleicht das Geld für besondere Situationen? Fragezeichen. Und das ist wie so eine Art, so eine Wolke, die über allem schwebt, die einfach so ein bisschen so die Stimmung trübt, bei den einen total extrem, bei den anderen irgendwie so gar nicht. Aber unterm Strich ist der Effekt halt spürbar, glaube ich. Und ich bin auch gespannt, ich glaube, wenn der Krieg enden sollte, was das quasi plötzlich mit den Märkten auch macht. Ich glaube, über europäischen Aktien und schwebt halt der Krieg. Und ich glaube, wenn der verschwinden sollte, dann bin ich mal gespannt, was das auf einmal für ein Aufatmen gibt. So ähnlich so ein bisschen wie nach den US-Wahlen gab es ja dieses Aufatmen, dass es einfach der Börse gespürt hat, dass man gemerkt, oh, irgendwas ist jetzt anders. Und auf einmal gehen die Preise hoch, ohne dass sich irgendwas von dem einen auf den nächsten verändert hat, also auf der Unternehmensebene. Und ich glaube, sowas Ähnliches wirst du in Europa halt auch sehen, wenn der Krieg enden sollte.
Ja, ich bin gespannt. Also, wie es da so weitergeht. Jetzt mit Wahlen und so weiter, da gibt es ja nicht viel Neues eigentlich. Deswegen, was gleich noch zu diesem ganzen Wirtschaftskram passt, habe ich dir vorher eben schon gesagt, was mich noch interessieren würde. Habe ich bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, aber Chiara letztens nochmal war so genervt davon, weil wir ja in Kanada waren, da ist ja alles ein bisschen anders. Was ist denn eigentlich die wirtschaftliche Erklärung dafür, dass Sonntagsgeschäfte zu haben? Weil in meinem Kopf macht es mega Sinn, wenn Sonntagsgeschäfte offen hätten, aber vielleicht unterschätze ich irgendwas. Weil man könnte jetzt sagen, ja gut, du kannst ja nicht einfach Leute einen Tag länger arbeiten lassen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, du arbeitest nicht 40 Stunden, sondern du arbeitest jetzt 50 Stunden. So, das, also, könntest du theoretisch wahrscheinlich schon, aber du kannst, also, Arbeitnehmerschutz, bla, funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber du könntest ja sozusagen dafür neue Leute einstellen und sagen, hey, pass auf, wir stellen einfach mehr Mitarbeiter ein, du hast weniger Arbeitslosenquote quasi, bringst mehr Leute in die Arbeit, indem du sagst, wir geben euch einfach die Möglichkeit, einen Tag mehr aufzumachen. Ihr müsst ja nicht, also keiner zwingt dich jetzt sonntags aufzumachen, aber du kannst irgendwie. Und ich sehe da so wenig Nachteile. Also ich frage mich, gibt es irgendwelche wirtschaftlichen Gründe, warum man das nicht macht? Oder ist es wirklich nur so ein Arbeitnehmerschutzargument? Oder ist es nur ein religiöses, es ist halt Sonntag, da musst du ruhen Argument? Also ich habe mich irgendwie so ein bisschen gefragt, weil so an Flughäfen geht das ja, da ist ja offen und am Hauptbahnhof ist es irgendwie offen. Und ja. Warum McDonald's geben wir uns nicht diese Chance? Wie bitte? Ja, McDonald's hat auch auf. Genau, also, genau, warum misst man damit zweierlei Maß? Ist es eine Entscheidung der Geschäfte selber quasi, weil die sagen, es lohnt sich nicht oder wir wollen es nicht und so? Gab es da im Studium mal irgendwas zu?
Gab es. Also historisch gesehen ist es rein kulturell / religiös geprägt. Mhm. So Tag der Ruhe, so. Und ich glaube, meine Vermutung wäre, dass es, wenn du die Frage stellst, welche Geschäfte sollten denn aufhaben, also welche haben es denn noch nicht? Also der ganze Gastrobereich ist eigentlich sowieso schon außen vor. Also der macht es so Spezialthemen wie Reisen und Verpflegung auf Reisen, egal ob es jetzt der Bahnhof ist, der Flughafen ist auch schon ausgenommen. Das heißt, was jetzt eigentlich noch so fehlt, wäre
Konsum, so klassischer.
Ja, genau, so Lebensmittel.
Shit,
ja. Ne? Also typisch so, warum kann ich nicht zu Rewe gehen, außer am Bahnhof am Sonntag? Dann der Einzelhandel als Gesamtes, also hier H&M-Klamotten und sowas alles. Ja. Und halt Friseure und Co. Also halt so
Nagelstudio. Das weiß ich gar nicht, ehrlicherweise.
Die haben auch sonntags
ist das so?
Nicht natürlich geöffnet. Okay. Ja. Und ich glaube tatsächlich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass da einfach ein sehr, sehr starker Arbeitnehmerschutz eine Rolle spielt, gepaart. Und das ist, glaube ich, eher das schlagende Kriterium mit relativ starken Gewerkschaften.
Also
die einfach, auch nicht. Die einfach. Ja, also das ist einfach die Stimmen, die halt sagen, na gut, das macht halt, das bringt halt mehr Last auf die Leute. Wie du gesagt hast, man kann jetzt sagen, ja, also muss jetzt nicht zwangsläufig sagen, jemand arbeitet jetzt 60 Stunden die Woche, sondern manche haben halt von Montag bis Freitag, die anderen Dienstag bis Samstag und die anderen Mittwoch bis Sonntag quasi. Mhm. Und dann wechselt das. Aber es würde halt für viele Menschen halt dann halt bedeuten, du musst halt sonntags ab und zu mal arbeiten. Und ich glaube, das ist halt was wir halt gesellschaftlich, kulturell, mehr ist es halt nicht. Und halt wahrscheinlich dann auch gestützt durch halt starke Gewerkschaften, die halt sagen, nee, find für blöd. Die einfach sagen, nee, das ist für uns einfach ein rotes Tuch oder halt eine rote Linie, die wird nicht überschritten. Das war's.
Ja, genau, das wäre für mich ja auch ein Argument. Also ich habe mich halt immer nur gefragt, ob die Leute, die in den Berufen sozusagen arbeiten oder arbeiten wollen, ob die der Meinung sind, das wollen wir auch nicht. Und dann finde ich es vollkommen fein, weil das müssen
wir entscheiden. Leute, also ich glaube, die meisten wollen das nicht. Also ja, alle paar Wochen mal samstags zu arbeiten oder sonntags zu arbeiten.
Ja, ich dachte vielleicht, wenn du dann irgendwelche coolen Zuschläge kriegst oder keine Ahnung was, dass es halt mittlerweile viele Menschen gibt, die halt so Familienentwürfe auch haben, wo sie halt sagen, ah, ich finde es auch ganz geil, ich arbeite gerne sonntags so, ich krieg da irgendwie mehr Geld und dann ist es für mich egal, ob ich mein Wochenende Montag, Dienstag habe oder ob ich mein Wochenende Samstag, Sonntag habe. Also, wie gesagt, wer bin ich, ne, der mit seinem von Montag bis Freitag Lehrerberuf da jetzt irgendwie sagen will, hey, ihr müsst für mich mehr arbeiten, darum geht's mir gar nicht, sondern ich dachte, es wären aber mittlerweile, also meine Frage wäre quasi gewesen, die Leute, die in diesen Berufen arbeiten, ob die nicht selber quasi sagen würden, ne, für mich wäre es eigentlich ganz geil, weil ich im Zweifel da ein bisschen mehr verdienen könnte, ich flexibler wäre, ich müsste nicht irgendwie dann meine Samstagseinkäufe machen an einem Samstag, sondern arbeite ich einfach und meine Samstagseinkäufe mache ich montags, da ist chilliger und so. Deswegen habe ich mich gefragt, ob die Gewerkschaften da vielleicht irgendwann umsteigen, weil mehr Menschen diesen Lebensentwurf vielleicht nicht mehr so haben und das eher cool fänden, so ein bisschen flexibler zu sein. Aber klar, ich verstehe auch das Argument zu sagen, naja, im Zweifel kann dann Arbeitgeber dann auch eben hingehen und sagen, wenn es keinen Freiwilligen gibt, der halt sonntags arbeitet, dann musst du halt sonntags arbeiten. Und das hat natürlich dann, wenn du das einfach einführst und nicht schon immer so war, verstehe ich, warum dann Leute sagen, ja, aber ich fand es halt vorher schon chilliger. Also es ist halt, ne, wie in Schulthemen, keine Ahnung. Na klar, auch wenn du sagst, neuer Lehrplan wäre voll sinnvoll, es bedeutet erstmal mehr Arbeit. Und denkst du, ja, finde ich das so geil eigentlich? Oder finde ich es nicht eigentlich, wie es früher war, doch auch ganz okay? Und dann verstehe ich es natürlich irgendwie.
Es wird mit Sicherheit Menschen geben, die sagen, ich finde das eigentlich voll geil, wenn es die Möglichkeit gäbe, weil dann hast du irgendwie, du hast halt bestimmte andere Vorteile. Das ist so, dass die Leute, die in der Gastro arbeiten, sagen, das ist manchmal super ätzend, aber es ist auch manchmal einfach geil, montags frei zu haben. So. Das, was wir immer alle machen, ist auf unseren Urlaub warten, bis wir irgendwie zum Arzt gehen können und mal irgendwie bei der Stadt irgendwas erledigen können. Solche Flexibilitäten kannst du dir halt dann dadurch schaffen. Das ist halt natürlich auch irgendwie cool. Ja. Und man sieht ja, dass es halt bei Tankstellen und anderen Berufen halt auch irgendwie funktioniert. Das ist also nicht irgendwie, dass man sagt, die Leute, die brennen quasi im Fegefeuer und leiden ihr ganzes Leben. Deswegen ist es halt nicht der Fall. Ich glaube, es ist halt mal wieder eine so dieser Entscheidung, die halt, wo man sagt, okay, wir lassen halt nicht die individuellen Unternehmer und den individuellen Mitarbeiter entscheiden, sondern wir entscheiden kollektiv halt, was wir halt wollen und nicht wollen. Und ich glaube, wenn man es jetzt öffnen würde und sagen würde, das ist grundsätzlich erlaubt, dann würde sich halt das in verschiedenen Ausprägungen halt wiederfinden. Die einen würden sagen, ich mache mein Geschäft am Sonntag nicht auf, es lohnt sich einfach nicht.
Ja klar, das wäre auch vollkommen fein, du kannst ja keinen zwingen, also wäre Schwachsinn.
Genau,
ja.
Die anderen würden sagen, ich will gerne, aber ich kann nicht, weil niemand arbeiten möchte. Und die anderen würden sagen, hey, das ist voll geil und die Leute finden es auch geil, meine Mitarbeiter, oder ich finde halt Leute, ich schaffe halt genug Anreiz, dass sie das halt geil finden. Vielleicht zahle ich dir das Doppelte an dem Tag. Vielleicht kann das für den einen oder anderen genug Anreiz sein. Und so würde sich das halt entwickeln und vielleicht ändert sich am Ende des Tages auch nichts. Also das ist das Interessante. Du könntest dieses Verbot aufheben und würdest halt einfach gucken, was passiert und schauen. Und wahrscheinlich wird es sich schon ändern, weil es für die meisten sich doch irgendwie lohnen würde. Und du und ich würden auch so, werden wahrscheinlich auch so Menschen, die sagen, boah, ich habe irgendwas vergessen zu kaufen, ich gehe nochmal eben kurz und hole am Sonntag noch ein paar Sachen. Und ich glaube, ich fand das in London halt immer so geil, das war halt gar keine Frage. Dann, du hast auch eingeschränkte Öffnungszeiten. Also so Modelle gibt es halt auch, dass du sagst, hey, sonntags ist auch geöffnet, aber nur von 11 bis 15 Uhr oder was. Und das hat jeder Laden für sich selber entschieden. Andere hatten den ganzen Tag auf, andere nur kurz.
Ja, weil ich das ja auch merke, also für mich selber jetzt, mein Hauptarbeitstag, den ich auch wirklich als Arbeitstag sehe, ist oft halt der Samstag, weil ich da halt die Unterrichtsplanung quasi mache und da sind halt diese 5-6 Stunden reserviert für die Unterrichtsplanung und unter der Woche ist dann eigentlich so das Ernten, was man so am Wochenende gemacht hat und das fühlt sich dann nicht so wie Arbeit an, weil es eigentlich dann eher ganz, eher nettes Hobby sozusagen ist, weil es einfach Bock macht, aber wenn ich mich dann nach der Schule nochmal hinsetzen müsste und dann nochmal planen müsste oder keine Ahnung was, also das würde mich halt total stressen, deswegen ist es für mich total cool zu sagen, ja okay, dann kann ich das eben am Wochenende machen, so, ne, und da wird es wahrscheinlich mehrere geben, die eben so dann auch im Zweifel sich das vorstellen könnten, ja, deswegen habe ich mich das nur ein bisschen gefragt, weil ich auch dachte, ob das vielleicht so eine, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Arbeitslosenzahlen in Deutschland gerade sind, ich habe es gewiss, wird wenig darüber berichtet, also ist es wahrscheinlich gerade kein besonders großes Problem sozusagen, aber klar willst du im Zweifel als Land immer die Arbeitslosenquoten runterkriegen in irgendeiner Form und da wäre die Frage, ob das nicht dafür auch eine Lösung sein könnte, weil wenn du einfach einen Tag mehr Arbeit anbieten kannst, brauchst du im Zweifel mehr Personal oder mehr Menschen, die halt arbeiten wollen und können und dann könntest du es im Prinzip so im Zweifel lösen. Ich frage mich halt immer so ein bisschen dabei, wie gesagt, ob dann da immer so eine Gefahr mitschwingt, die wir halt nicht so richtig sehen können, weil dann in den einzelnen Betrieben dann eben doch ein fieser Druck irgendwie entsteht und Menschen dann irgendwie die dann sonntags arbeiten müssen, obwohl sie es nicht wollen und für die es halt vorher einfach viel, viel geiler gewesen wäre, die sich eben zu Recht dagegen wären. Das kann ich so schwer absehen irgendwie, weil in meiner Flauschi-Welt ist es dann immer so, ja, die fragen dann einfach, wer will da arbeiten? Wenn die nicht da arbeiten wollen, dann sagt der Arbeitgeber halt, ja, okay, dann machen wir sonntags nicht auf. Aber wahrscheinlich sagt die Realität dann, der sagt dann, ja doch, irgendwer von euch muss es machen. Wenn ihr es nicht macht, dann schmeiße ich euch raus und hole mir halt einen neuen rein. So. Und das will ich ja keinem aufzwingen, nur weil der Max vielleicht am Sonntag mal irgendwie noch eine Salami einkaufen will, so ungefähr. Das,
deswegen. Ja, aber das ist halt so das, was unsere Gesellschaft, glaube ich, ausmacht, ist, dass wir halt versuchen, niemandem was Schlechtes aufzubürden. Und auch da, ne, für die einen wird es genauso sein. Die werden gezwungen, mehr oder weniger, weil die halt nicht das Standing haben, zu sagen, ich habe keinen Bock oder ich wechsle dann halt den Job. Die sind halt sehr stark abhängig. Da hast du eher so die Machtverteilung beim Arbeitgeber. In anderen Konstellationen, vielleicht im selben Unternehmen, wird es vielleicht eine komplett unterschiedliche Konstellation sein, dass einfach vielleicht ein sehr langjähriger Mitarbeiter halt einfach so ein Standing hat, der einfach sagt, nee, ich mach das nicht, ich bin irgendwie 60, so, ich komme jetzt nicht sonntags raus, so, ne? Kannst mich gerne kündigen, aber so, und dann wird es so fein sein. Und wir wollen, also ich glaube, was Deutschland halt sehr, sehr prägt, ist halt, wir wollen halt immer für alle irgendwie die gleich beste Lösung haben. Und wir würden halt ungern halt diesen Fall akzeptieren wollen, dass vielleicht die einer oder zwei oder vielleicht auch die meisten potenziell vielleicht auch drunter leiden könnten, weil sie halt gezwungenermaßen dann auch müssten. Und deswegen versuchen wir es halt für diejenigen, die vielleicht auch davon zu profitieren, halt einfach auch, öffnen wir das halt nicht, ne? Weil wir halt sagen, das Risiko besteht, dass die, dass einige darunter leiden könnten und der Vorteil, dass einige davon profitieren könnten, ist halt keine Rechtfertigung dafür. Das ist so unser moralischer Kompass, den wir in Deutschland haben. Und ich glaube, deswegen wird sich es auch nicht mal eben ändern. Ich glaube, in anderen Ländern ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, eher aufs Individuum gemünzt, so jeder ist für sich selbst verantwortlich, macht ihr mal, wenn du halt keinen Bock hast, am Sonntag zu arbeiten, dann wechsel halt den Job. Aber die Denke existiert in Deutschland nicht so sehr. Ich glaube, deswegen bleibt das wahrscheinlich beim Modell, wie wir es heute haben.
Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe noch eine Sache hier bei mir noch stehen, weil wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen, was ihr gerade so schaut im Zweifel. Ich weiß gar nicht, ob du gerade Zeit dafür hast, großartig. Aber ich wollte dir von einer Serie erzählen, die wir gerade gucken. Oder geguckt haben, ehrlicherweise. Hast du schon mal von The Mole gehört? Der Maulwurf? Es ist, es gibt auch einen Film, wahrscheinlich mit Arnold Schwarzenegger oder so, der irgendwie cooler Actionfilm ist, aber den meine ich nicht. Sondern es ist so eine Serie, die gibt es in mehreren Ländern, glaube ich. Und die gab es schon mal 1991 und die wird quasi neu aufgelegt. Und es geht im Prinzip darum, es ist eine Netflix-Serie gerade und die spielt, glaube ich, also ist, glaube ich, amerikanische Serie oder englische vielleicht sogar. Ich glaube, amerikanische. Es ist im Prinzip eine Gruppe von 10 Leuten, die quasi zusammen, also die kennen sich nicht und die werden irgendwo ins Szenario quasi geworfen und einer von denen ist quasi der Maulwurf. Ist ein ganz einfaches Konzept. Und die müssen Aufgaben erledigen, um den Geldpott quasi zu erhöhen. Also im Prinzip kannst du dir vorstellen, das ist wie das Sommerhaus der Stars, nur ohne Vollidioten. So. Weil, also im Prinzip haben die dann so Spiele wie, keine Ahnung, du musst diesen Schatz aus dieser Höhle retten, dann müssen die ja so Quiz-Sachen erledigen, haben Zeitdruck und müssen irgendwie als Team gemeinsam arbeiten und so weiter. Aber einer ist halt der Mole und der versucht das Ganze zu sabotieren. Also der will quasi, dass die Gruppe kein Geld bekommt sozusagen und will immer so ein bisschen das verhindern. So weit, so gut. Das Spannende ist, dass die quasi dann jeden Abend sich hinsetzen und müssen so ein Quiz machen, wer sie glauben, wer der Mole ist. Und die wenigsten Antworten richtig haben, also ist dann sowas wie, hatte der Mole heute ein blaues T-Shirt an? Ist der Mole heute in dem Team gewesen, die den Schatz zurückgebracht haben? Und so. Das heißt, es ist ein bisschen allgemeinere Fragen. Und wenn du da am wenigsten Treffer sozusagen hast, dann fliegst du raus. Das heißt, das Spannende ist eigentlich daran, dass von Anfang an, also vor allem in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel war es noch so ein bisschen anders, aber in der zweiten Staffel checken alle das Konzept und sind so, dass auch die guten Leute, also die eigentlich kein Mole sind, spielen aber am Anfang schon eigentlich wie der Mole zwischendurch mal so ein bisschen, weil die wollen, dass die anderen für sie voten, weil sie ja wissen, dass sie nicht der Mole sind. Und die anderen, die quasi sich dann für die voten, fliegen dann raus. Und das heißt, die bleiben länger drin. Und dadurch ist es so spannend zu sehen in der Dynamik, dass du halt irgendwie so feststellst, eigentlich muss der Mole gar nichts machen. Du musst einfach nur einer Gruppe sagen, also ich dachte mir, wie spannend das wäre, wenn es gar keinen Mole gäbe eigentlich. Aber du sagst diesen 10 Leuten, einer ist der Maulwurf und alle verhalten sich auf einmal wie die letzten Asi, also wie die letzten Verräter und machen so Kleinigkeiten und so, weil sie denken, es wäre jemand da und allein daraus verlieren die halt mega viel Geld. Und das ist, ist eine ganz spannende Serie, weil du halt eben nicht, weil du das Gefühl hast so, auch wenn das total kritische Szenen sind, wie der eine gibt einfach, also keine Ahnung, die sind per Funk verbunden, der eine hängt von dem anderen ab, was der dem für Informationen gibt und der gibt ihm einfach falsche Informationen weiter und es kommt nachher raus, dann schreien die sich nicht an, da wird nicht, keine Ahnung, was rumgebieft und keine Ahnung was, sondern die wissen alle, sie spielen das Spiel. So ein bisschen wie wenn man eine Werwolf-Runde spielt, danach schreien sich auch nicht alle an in der Regel, sondern du weißt, alle spielen das Spiel und das ist irgendwie, macht Spaß zu gucken, weil du hast so ein bisschen diese Game-Show-Elemente, die man ja eigentlich ganz cool findet im Zweifel, bei auch diesen ganzen Trash-Formaten im Zweifel. Aber halt mit irgendwie charismatischen, coolen Leuten, und du redest jetzt halt selber dann immer so ein bisschen mit, weil du es halt auch nicht weißt als Zuschauer, wer quasi der Böse ist. Und dann ist es immer ganz spannend am Ende, wer dann quasi aufgelöst wird, wie der Mole dann sabotiert hat, an welchen Stellen. Und dann stellst du fest, der hat am allerwenigsten sabotiert im Zweifel oder sowas. ist eine ganz witzige Serie, wenn ihr mal Langeweile habt und Bock habt auf so eine kurzweilige Serie. Weil ich hatte es gerade so, dass ich irgendwie gerade keinen Bock habe auf das neue große Epos. Aber auch keinen Bock mehr habe auf so, keine Ahnung, 25 Minuten irgendeinen Quatsch einfach nur zu gucken. Und das ist irgendwie so ein Mittelding zwischen, ich habe das Gefühl, ich werde gut entertained muss aber auch jetzt nicht mich in so ein Fantasy-Epos reindenken in irgendeiner Form. So, das, die Lücke füllt das ganz gut. So ein bisschen wie Physical 100 und so, weißt du? Also genau so eigentlich. So vom Prinzip her. So ein bisschen,
fand ich ganz gut. Oder Love Island VIP.
Das finde ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
Es ist momentan so an Abenden sind das so unsere Favorites, so Lommer aus der Stars, Love Island und Co. Einfach weil du es anmachst und dann guckst du auf dein Handy. Und also
echt, das macht ihr, das könnt ihr, ich kann das nicht.
Ich oft jetzt in den letzten Wochen habe ich auch einfach gesagt, so, ich will auch nichts gucken, was cool ist, weil ich weiß, ich werde eh auf mein Handy gucken, weil ich so über den Tag vorher einfach so merke, oh, ich habe jetzt irgendwie so Lust darauf, mich so zu updaten, was so passiert ist über den Tag, weil ich so den ganzen Tag einfach im Fokus bin und dann will ich einfach abends, bevor ich pennen gehe, einfach mal so ein bisschen Tagesgeschehen so ein bisschen aufnehmen und dann scroll ich halt dann einfach nur so Social Media und halt hab dann halt im Hintergrund irgendwie so Leute, die sich anschreien in so einem Haus oder halt die sich halt, die flirten. So, das ist so, das kannst du alle 10 Sekunden mal so hochgucken, es ist nichts passiert, das ist der gleiche Scheiß wie vorher, aber es ist halt irgendwie unterhaltsam, wenn du mal hochguckst, ich sehe so, was gucke ich da eigentlich? Oder guckst du weiter auf dein Handy und dann.
Aber ist das dann doch ein Mehrwert? Weil man könnte ja auch sagen, ne, da kann der Fernseher auch ausbleiben, da kann man sich einfach, also dann, weil du dich ja eh quasi mit anderen Sachen updatest, aber hat es dann trotzdem noch einen Mehrwert, dass man sagt, ah, irgendwie ist es trotzdem ganz nett, dass man so einen gemeinsamen Fokuspunkt dann irgendwie hat?
Irgendwie schon, das ist das und einfach nur so ein Hintergrundrauschen, was irgendwie. Okay. Ansonsten ist es so, ich weiß nicht, irgendwie ist immer noch dieser Gedanke da, dass es irgendwie komisch ist, wenn man einfach am Sofa sitzt, abends sein Handy guckt. Und wenn du sagst, ich gucke eigentlich Fernsehen, dann ist Handy gucken ja okay.
Aber also spannend, so, weil lügt man sich selbst. Ganz anders. Weil ich hätte jetzt gesagt, ich würde natürlich nie über dich urteilen, also ist völlig, also wirklich völlig wertfrei. Aber ich hätte gesagt, wenn ich das jetzt so in so einem Pedder-Beispiel lesen würde, würde ich sagen, da finde ich es fast kritischer, dass man eigentlich ja Fernsehen guckt und dabei quasi am Handy ist. Ich hätte jetzt beide Einzelaktionen weniger komisch gefunden, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Aber
ich glaube, es ist für mich eher so die Idee von, womit hast du den Abend verbracht? Zu mir selbst. Und die Antwort ist, ich habe eigentlich nur aufs Handy geguckt. Ist so, oh, komisch. Ich aber sage, ich habe Fernsehen geguckt. Ach ja, und ich habe so aufs Handy geguckt. Und so, ich habe Fernsehen geguckt. Und Fernsehen geguckt ist auf der Legitimationsskala weiter oben, als ich habe Handy geguckt.
Okay.
Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, weil ich glaube, für mich wäre jetzt so, ob du mir jetzt sagst, ich habe gestern Abend 2 Stunden gelesen oder ich habe 2 Stunden Handy geguckt. Also weil du bist halt nicht mein Kind. Ja. Dadurch würde ich sagen, ja, ist beides gleich legit irgendwie, weil es ist irgendwie, hat ja die gleiche Legitimität für mich. Außer du bist jetzt halt 4 Jahre alt. Und dann würde ich vielleicht sagen, ja, okay, vielleicht, weiß ich nicht. Aber so würde ich immer denken, ja. Finde ich jetzt nicht verurteilenswerter.
Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber es ist noch so im Kopf programmiert, komischerweise. Ja.
Und ich wollte dir noch erzählen, ich war im Kino am Wochenende. Nicht am Wochenende.
Was hast du
letztes geschaut? Wochenende, glaube ich, war das sogar. Genau. Gladiator 2. Hast du von gehört? Kennst du Gladiator noch von früher?
Ja, klar.
So,
klar,
ne?
Klar.
Mit dem Kornfeld am Ende und so. Und, so. Und die haben jetzt den zweiten Teil gemacht. Und da spielen so Denzel Washington und wie heißt der jetzt? Pedro Pascal, der jetzt gerade so gehypt wird von Last of Us, weißt du? Der Hauptdarsteller von The Last of Us, der Serie. Ja, auf jeden Fall so. Und noch der Hauptdarsteller ist auch irgendwer, den man kennt, aber den ich nicht kannte. So. Also irgendwie so ziemlich groß aufgelegtes neues Epos so ein bisschen. Und es ist richtig witzig, weil also ich kann das ja mir sehr gut angucken, sowas. Aber ich war da mit Jenny und mit Chiara da und es ist einfach ein Trash-Festival eigentlich. Also es ist halt einfach wie der erste Teil, nur quasi das gleiche nochmal erzählt in heutiger Zeit mit seinem Sohn quasi. Also es ist auch wirklich angelehnt an damals. Du hast noch ähnliche, gleiche Charaktere, die Mutter ist noch da und so. Du hast wieder eine Kolosseum-Szene und so. Und also im Prinzip passiert fast das gleiche wie im ersten Teil.
Ja, ja.
Nur, ich glaube, das liegt halt daran, also ich habe mich gefragt, ob wenn man den ersten Teil heute das erste Mal gucken würde, ob man den auch eher so ein bisschen trashig finden würde. Weil damals habe ich ihn nicht so geguckt. Damals fand ich es Hammer. So.
Ja,
und jetzt dachte ich mir bei ganz vielen Szenen so, ja, was für ein Quatsch. Also das ist ja, das ist ja wirklich Quatsch. Also auch wie es so inszeniert war, dann so komische Filter drauf, wo man denkt so, was wollt ihr uns damit gerade sagen und so, genau. Also deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen, haben die einfach übertrieben mit so, wir wollen das so ein bisschen wie das Alte aussehen lassen, so ein bisschen zu viel Fanservice, ein bisschen zu viel, wir machen so eine Meta-Ebene über den Film, dass die Leute auch drüber nachdenken, oh, das ist ja wie das im ersten, guck mal hier, da ist das Schwert von dem und so, dass es das ein bisschen zu viel einfach war. Oder ob das einfach, wie gesagt, früher quasi eigentlich genauso ein bisschen quatschig quasi war, aber man es einfach anders wahrgenommen hat, weil man andere Sehgewohnheiten hatte und so weiter und so fort.
Ja,
aber
ja.
Fazit für mich ist, ich war super entertained, ich hatte total viel Spaß, also ich fand's cool, also ich fand's gut, gute Action-Szenen, Spaß gemacht, lustige Charaktere, fand's gut.
Sehr gut.
Das ist 7 von 10.
Immer. So witzig, wenn man so 100 Filme von dir nimmt und so eine Stichprobe nimmt, dann haben wir, glaube ich, 99,9. 7 von 10.
Ich habe hier mit Chiara so eine Filmliste und ich habe jetzt angefangen, mal irgendwann, als ich Langeweile hatte, in irgendeiner Klausuraufsicht oder so, habe ich die
gerankt.
Genau, habe ich die immer gerankt und es stehen viele Siebenen da.
Surprise.
Ja. Deswegen, ja. Du hast da einen Punkt getroffen, würde ich sagen.
Ja, ich meine, das ist, da macht man nichts falsch. Das ist eine 7 von 10. Wenn du es nicht magst, dann war es eine 7 von 10. Wenn du es magst, war es auch eine 7 von 10.
Obwohl man ehrlich sein muss, also es sind schon viele 7 von 10, aber es sind auch relativ viele 8 und 9 tatsächlich, weil ich glaube, viele von den 7 von 10, von denen ich dir jetzt hier manchmal so erzählt habe, stehen einfach nicht auf dieser Liste quasi. Also weil das sind ja immer so, müssen wir unbedingt gucken für irgendwann mal so, ne? Und die 7 von 10 Filmen stehen da im Zweifel nicht auf der Liste drauf. Deswegen, es gäbe wahrscheinlich deutlich mehrere, aber in Realität sind es nicht ganz viele.
Es ist nicht umsonst, dass man macht ja, kennst ja diese die E-Mails, die du manchmal bekommst, so, hey, würden Sie unser Produkt weiterempfehlen von 0 bis 10? Ich glaube, was wäre das? Ich glaube, 7, 8 und 6 oder so? Nee, ich glaube 8 nicht. Ich glaube 7 und 6 oder so, oder manchmal auch nur 7 wird einfach nicht gezählt in der Gesamtwertung.
Spannend.
Aber weißt du, das ist so wie, weil jemand will sich nicht positionieren. Mhm. Also zählen wir nur das Verhältnis
von. Das ist wie bei 1 zu 5 die 3 eigentlich sozusagen, nur weil irgendwie wahrscheinlich die wenigsten Leute 5 einkreuzen, weil es dann doch schon zu negativ ist, ist die 7 quasi die 3 bei 1 von 5 so ein bisschen, ne?
Irgendwie so.
Ja. Spannend. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Das ist bei mich eben drauf gekommen, als wir über die ganzen Produktsachen so gesprochen haben, weil du jetzt ja quasi in dieser Branche arbeitest und nicht erst jetzt, sondern schon länger. Wenn man so Produkte kündigt und dann kommt ja immer dieses, also nicht, ich würde fast sagen immer, dieses, oh schade, dass sie gehen, nennen sie uns ihre Gründe und dann kannst du dann irgendwie 5 Sachen ankreuzen oder selber was reintippen. Erstens, habt ihr das als Unternehmen quasi auch? Also hat man das auch bei Unternehmenskunden? Und ist das ein wichtiges Tool für einen? Weil ich mich dann häufig frage, ja, ist das einfach nur noch mal so ein letzter Versuch? So nach dem Motto, denk noch mal drüber nach, dass du doch bleibst. Ist das die einzige Ebene? Oder liest sich wirklich jemand das Feedback dann durch, dass ich da reinhacke bei so einem Riesenunternehmen? Keine Ahnung, nehmen wir wenn ich mein Google-Abo kündige oder so, ne, dann kommt da ja diese Frage. Und denke ich mal, als ob Google jetzt 100.000 Leute beschäftigt, also irgendwie 15 Leute beschäftigt, die dann da irgendein dieses Ankreuzding auswerten oder da irgendwie den Trash lesen, den ich da reinschreibe und ob die daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Und deswegen habe ich mich gefragt, bei so einem mittelgroßen bis eher noch kleinen Unternehmen wie bei euch, ob das vielleicht sogar eine wichtige Feedbackquelle ist, wenn das sinnvoll ausgefüllt wird und sinnvoll benutzt wird.
Also ganz speziell dieses, hey, warum hast du gekündigt, Freifeld-Ding, das nutzen wir konkret auch. Und die Auswertung, das ist halt das Geile mittlerweile halt, du kannst halt einfach sagen, letzter Monat, Copy-Paste, alle Antworten, ChatGPT, fass mal zusammen.
Ah, okay.
Und markier mir Auffälligkeiten, guck, wo vielleicht häufigere Nennungen sind oder cluster das mal so semantisch.
Also erkennst du Kosten, Geld und so weiter zum Beispiel viel, dann weißt du, okay, irgendwie wird es vielleicht zu teuer gewesen sein oder ist es Bugs oder sonst irgendwas. Ah, okay.
Genau. Und ich glaube, was halt hier wichtig ist, ist es erstmal, ich glaube, so, du hast so verschiedene Ebenen, wie du damit umgehen kannst. Was wir halt machen, ist halt oft so ein, entweder du hast halt wahrscheinlich eine Vermutung, oder du hast vielleicht keine Vermutung. In beiden Fällen gibt es dir so ein Signal, so ein Richtungssignal. Wenn jetzt zum Beispiel plötzlich alle irgendwie schreiben, das hat was mit Kosten und Geld zu tun, dann weißt du, oh, fuck, irgendwas hat sich geändert oder sich vorstellen. Liegt das an uns oder liegt das an jemand anderem oder an dem Umfeld? Oder wenn jetzt irgendwie du hast keinerlei Ideen, auf einmal gehen ganz viele weg und du fragst dich, was hat sich vielleicht geändert? Dann guckst du insbesondere dann rein und guckst, okay, was schreiben die Leute denn? Mhm. Und da findest du schon ab und zu mal Informationen, wo du merkst, oh krass, das war vielleicht irgendwie, hat man nicht so auf dem Radar oder nicht so auf dem Schirm, sollte man vielleicht mehr Acht drauf geben. Und was halt ultra wichtig ist, ist dann halt immer zu gucken, wer hat dir welche Antwort gegeben. Also einmal die ganzen Scheiß rauszufiltern, aber zu gucken, so, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt das kleine Mini-Startup mit zwei Leuten sagt, ich kann mir das nicht mehr leisten, dann ist es ein anderes Gewicht, als wenn jemand großes Unternehmen oder weiß, finanziell gut aufgestellt sagt, hey, für uns waren die Features es nicht wert. Beide sagen, ich will den Preis nicht dafür zahlen, aber die einen sagen es aus Gründen, die anderen sagen es aus anderen Gründen. Und das ist halt wichtig, das nochmal zu differenzieren. Und ich glaube, das, wie gesagt, oft kriegst du halt so wichtige Signale oder du kannst halt dich selber bestätigen oder halt nochmal irgendwie nochmal weiter forschen und dafür ist das halt super, super gut.
Okay, also das ist im Prinzip eigentlich der Cluster, weil, also zum Beispiel, was mir immer in den Kopf kommt, ist, wenn ich, keine Ahnung, alle 3 Jahre mal mein World of Warcraft-Abo für die Expansion quasi verlängere für 2 Monate und dann wieder kündige, dann kommt immer, warum gehen sie? Und also ich habe schon 100.000 Mal irgendwas angekreuzt, weil ich dachte, ja, das interessiert euch sowieso nicht, aber theoretisch kreuzt ja, glaube ich, in der Regel kreuzt man da an, ja, weil es mir zu teuer ist, sozusagen. Aber, also, da kannst du ankreuzen, dann denke ich mal, ja, aber ihr wisst ja gar nicht, was ich damit meine. Also, zu teuer für die Features oder, weil die Antwort, ich habe die Expansion einfach jetzt durchgespielt, gibt's halt nicht. Und dann frage ich mich mal, wie die daraus eigentlich dann die Informationen ziehen, ob das denen überhaupt so viel bringt und so. Aber dann, jetzt mit deiner Erklärung so ein bisschen, wahrscheinlich sind es die Cluster einfach. Wenn in diesem Monat 100 Leute mit dieser Begründung quasi aufhören, dann kann man daraus die Schlüsse ziehen, ah, okay, 2 Monate nach der Expansion, vielleicht sind die jetzt einfach mit dem Content durch. Aber wenn jetzt quasi nur ich da kündige und da mein Datenpunkt kommt, dann ist das denen wahrscheinlich völlig Latte. So, ne?
Das ist, ich glaube, das ist halt dann so, wenn du nur die Daten nimmst davon, es ist halt so, es sind halt einfach nur, es sind halt Datenpunkte, aber es ist keine Entscheidungsgrundlage per se. Bei World of Warcraft werden die 100.000-prozentig quasi einfach so in ihrem Subscriber-Verlauf sehen, oh, Expansion kommt raus. Und dann exakt, also wahrscheinlich nach Großteil wieder rausgehen. Und da wissen die, das ist halt deren These, ja, okay, nach Expansion werden wir halt so viel Prozent wieder nach 2 Monaten wieder verlieren. Dann ist halt die Frage, okay, wie gehst du halt mit dem gesamten Prozess um? Willst du nicht einfach die Expansion als Thema in deine Antwortmöglichkeit bringen? Oder verwirft ihr es dir irgendwo in anderen Zeiten wegen Datenauswertung? Aber im Grunde genommen ist halt auch das so eine Art, wie soll ich sagen, lebendes Ding, dass du einfach sagst, okay, was sind meine Vermutungen, die über die tatsächlichen Gründe, warum Leute nicht mehr subscriben und kann ich die das möglichst präzise auswählen lassen, weil dann kriegst du das bestätigt, was du sowieso schon vermutest. Und wenn du das halt eben nicht machst, dann machst du es dir eigentlich nur schwer, wie bei World of Warcraft, die bei Blizzard sitzen jetzt die Leute und sagen, ja, okay, wir müssen einen gewissen Prozentsatz aus teuer wieder rausrechnen, weil im Grunde genommen, das liegt an der Expansion. Das heißt, wir haben so einen Expansion-Sondereffekt, den müssten wir rausrechnen. Und dann kannst du das natürlich machen stattdessen. Oder du sagst halt einfach, die dritte Antwortmöglichkeit des Expansion ist durchgespielt, ich habe keinen Bock mehr, ich bin halt kein Dauersubscriber. Und dann machst du halt so, im Grunde machst du halt dieses Thema mit so Segmentierung. Du sagst, dieser Cohort ist halt eben Casual Expansion User, das sind unsere Dauer-User und das sind halt die Trials, die das mal ausprobieren wollen und dann musst du halt für jeden halt überlegen, wie kannst du die halt länger subscriben lassen. Ja. Aber ja.
Weil ich glaube, dann würde ich es auch viel eher ausfüllen. Also ich glaube, ich hätte so ein bisschen, also Spaß ist das falsche Wort, aber ich würde diese 2 Minuten maximal investieren, wenn ich sehen würde, das ist irgendwie eine individualisierte Maske. Aber ich habe das Gefühl, dieses Fenster ist bei allen Programmen, die ich jemals gekündigt habe, ist eigentlich zu teuer. Mir hat irgendwas nicht mehr gefallen. Whatever. Also diese 5 Punkte, die man quasi immer liest. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Standardmaske, dass ich mich gefragt habe, ob die alle so quasi ein Programm haben, das das für die quasi macht. Und die hat nur diese 5 Standardsätze, weil sobald ich da was Individualisiertes sehen würde, wo dann es irgendwie steht, ja, keine Ahnung, irgendwie die Kompatibilität mit ihrem Mac-Gerät hat nicht funktioniert oder so, würde ich sofort sagen, ja, und auch den noch reinschreiben, ja, genau, das ist das Problem hier, keine Ahnung was. Also da würde ich mir, also ich würde da die Unternehmen sozusagen auffordern, nehmt mich ruhig ernst. Ich kann euch auch sinnvolles Feedback geben, wenn ihr mir die Chance dazu gebt und nicht, wenn ihr mich so abspeist im Zweifel. Vielleicht sieht das nicht jeder so. Vielleicht macht es grundsätzlich keinen Sinn oder weniger Sinn.
Die Sache ist halt, du musst dir im Vorfeld überlegen, wie designe ich quasi das Offboarding meiner Kunden und was sind die Dinge, die ich überhaupt denen zumuten möchte und was ist das, was ich in Erfahrung bringen möchte. Und die einen, das ist immer so eine Diskussion bei Unternehmen, die einen sagen, ja, Moment, wir möchten denen das ja möglichst elegant machen, so am liebsten so eine One-Click-Kündigung und einfach nur noch Bestätigung rausschicken und das war's. Und dann sagen, ja, aber dann verstehen wir ja gar nicht, warum die gehen und wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir denen noch einen Fragebogen quasi dazwischen schalten und die dazu zwingen. Dann sagen die anderen, ja, aber das ist ja voll ätzend und das wollen viele ja nicht, also können wir denen nicht einfach anbieten, dass die einfach so Multiple-Choice-mäßig auswählen, sagen die anderen wiederum, ja, aber das gibt uns ja gar nicht die Detail-Insights, die wir eigentlich bräuchten, um das Problem wirklich zu erkennen. Dann sagen die anderen wieder, ja, aber das ist ja auch nicht der Job des Kunden, denen was zu geben und wie viele werden denn auch sinnvolle Informationen geben und dann kommt irgendein Mittelweg.
Und dann meldet sich einer ganz hin und sagt, wie wäre es, wenn dieses Kreuz einfach immer von der Maus wegspringt, wo man kündigen kann. Was ist, wenn wir sie einfach richtig abfacken, genauso wie bei Sky und so, wenn so, wollen sie wirklich gehen? Sie können 10 Euro günstiger nächstes Monat sein, immer noch gehen. Ah, sie können auch 15 Euro günstiger werden. Nein, ich möchte immer noch gehen, lass mich hier einfach raus.
Ja, und das ist halt, das ist das, was ich meine. Du musst halt gucken, okay, was ist mein Geschäftsmodell, wie funktioniert das? Und was ist so das typische Kundenverhalten? Was du bei Sky und Co. halt immer wieder hast, ist, du kannst dir halt zurückgewinnen, wenn du dir 10% Rabatt anbietest. Das funktioniert halt in Masse, deswegen machen die Leute das. Und dann hast du halt auch die Frage, was deine Unternehmensphilosophie. Sagst du einfach zum Beispiel, wir machen halt grundsätzlich keine Rabatte, weil wir halt vor allem fair sind, dann würdest du sowas niemals machen. Nee. Andere sagen, ist scheißegal, Hauptsache wir gewinnen die Kunden nochmal für 3 Monate länger. Das heißt, Zeithorizont spielt eine massive Rolle. Und ich glaube, das und so findet sich halt dann auch irgendwann so, was ist das für uns richtige Offboarding? Und wie schwierig oder wie viel Angebote wollen wir hinterherwerfen? Und viele machen das ja so smart. Und zum Beispiel jetzt habe ich bei der Versicherung heute gesehen, du machst das, die hauen dir dann quasi eine Erhöhung rein, wissen, dass die meisten dann kündigen und im Kündigungsprozess sagen die, wir geben dir aber nochmal ein bisschen Discount. Das heißt, die schlagen, sagen wir, 120% drauf, gehen dann wieder auf 100 runter mit dem Discount und dann bleibst du trotzdem bei denen.
Oder gehen im Zweifel nur auf 110%, ne? Also, so nach dem Motto, dass sie trotzdem noch ein bisschen was gewonnen haben am Ende, ja.
Genau, aber das sind so diese ganzen Mindgames, ne? Und am Ende des Tages ist es halt immer so, zeig mir das Incentive und ich zeig dir, wie am Ende der Offboarding-Prozess aussieht. Deswegen, und je nachdem, wer da der lauteste, am lautesten schreit in dem Team, wird halt, dann hast du halt eine von diesen 20 Millionen verschiedenen Ausprägungen. Und viele machen es einfach und viele, und das ist, glaube ich, der Kernpunkt ist, viele nehmen sich gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, machen das, was alle machen und sagen, ja, wir haben Offboarding-Prozess und wir haben Fragebogen. Und dann macht man einen Haken dran und beschäftigt sich damit nicht. Und Leute wie du sitzen dann und denken sich so, hä, ihr könntet das viel, viel geiler machen. Was ist mit euch? Aber ich glaube, die Realität ist, die 80% der Leute machen es halt nicht mit einer bestimmten Intention, sondern einfach nur aus,
Ich hätte mir auch vorstellen können, gerade bei Unternehmenskunden, dass es da nochmal spannender ist, wenn die halt offboarden und so. Also, dass die einfach im Zweifel sich dann auch mehr Zeit nehmen als so ein Privatuser, der halt irgendwie am Handy schnell irgendwas kündigt. Oder halt, ne, ich sage, okay, wir als Unternehmen entschließen uns dazu, diese Lizenz nicht zu verlängern und die haben vielleicht dann mehr Interesse auch daran sozusagen. Ne? Wo ihr vielleicht sogar auch mehr Interesse habt, dann zurückzurufen sozusagen. Wo ihr vielleicht sogar, wo man überlegt, vielleicht rufe ich sogar nochmal an diesen Kunden und frage mal persönlich nach Gründen und so. Und das ist ja wahrscheinlich immer dann. Ja. Mal stell dir mal vor, die würden uns immer anrufen. Blizzard ruft immer bei mir an und sagt, warum legt sich Yoda Fighter wieder 3 Jahre schlafen? Also, wäre ich richtig abgefuckt.
Ja. Das stimmt, das wäre mega fuck.
Alrighty. Ich kann dir noch erzählen, bitte verhaften Sie mich nicht. Ich werde jetzt am Mittwoch erst Reifen wechseln. Ich bin ein bisschen spät dran, ich habe den ersten Schnee schon überstanden.
Ich denke, heute sind 17 Grad.
Ja, das stimmt. Aber ich bin letztens bei Schnee gefahren. Mittwoch habe ich vom Leichtathletik und es war einfach Schnee und ich dachte mir so, oh. Das heißt also dieses O bis O. Ups.
Ja.
Aber es ist
Sorge, kein Problem. Das wird ja noch passen.
Absolut.
Die nächsten 3 Tage, hoffentlich. Ja.
Absolut. Ansonsten läuft das alles easy.
Das ist doch gut. Das ist doch gut.
Bei dir ist noch ein bisschen weiter
Hass. Auf. Heute mache ich mal nur so Nachrichten-Update und das war's. Und Essen. Abendessen. Okay. Vielleicht gucke ich für einen Film heute Abend. Oh. Gucken wir einen Film. Ein Weihnachtsfilm wäre angemessen. Ist ja schon fast Dezember.
Es gibt so. Kommt, glaube ich, ins Kino. Es gibt irgendeinen so schlechten Action. Weihnachtsfilm, der bald rauskommt. Mit irgendwie The Rock und noch irgendwem und so.
Scheiße, ich kann diesen The Rock-Film nicht mehr sehen. Natürlich mit The Rock. Einfach alle gleich. Naja.
Alrighty.
Oh, right.
Dann, schönen
Abend. Bis auch, Leute.
Ciao, ciao.
Tschüssi.